Deutschlandfunk, Information und Musik.
Die Demokratie zukunftsfähig machen, so lauten häufig gehörte ermunternde Aufrufe im Angesicht von demokratiefeindlichen Kräften und Ressourcenknappheit. Eine offene Gesellschaft, sie ist für die Zukunft offen. Wenn aber äußere Hemmnisse, sagen wir Inflation, Teuerungsraten oder fehlende Aussicht auf soziale Mobilität, der Zukunft im Wege stehen, dann verliert die Demokratie an Zuspruch, an Zustimmungswerten. Kurz, wer für sich oder seine Kinder eine trübe Zukunft sieht, verliert Vertrauen, verhält sich anders und wählt am Ende auch anders. Der Philosoph und Politikwissenschaftler Felix Heidenreich hat einen Essay dazu geschrieben, der kommende Woche erscheint. Und der heißt Zukunft der Demokratie, wie Hoffnung politisch wird. Und ihn habe ich gefragt, wie meinen Sie das als eine Art Anspruch auf ein Versprechen?
Es geht mir nicht primär um die Frage, ob jetzt die liberale repräsentative Demokratie eine Zukunft hat. In dem Sinne wird es sie in 30 Jahren noch geben, sondern was mich interessiert, sind die Zukunftsvisionen, die Zukünfte, die plausiblen Gründe für Zuversicht, die in Demokratien hergestellt, in Anführungszeichen produziert und dann aber eben auch verteilt werden. Die Prämisse an diesem Interesse ist eben, dass Demokratien anders als autoritäre Regime doch irgendwie erklären müssen, wo die ganze Kiste am Ende hin soll und eben nicht darauf verzichten können, den Bürgerinnen und Bürgern auch eine plausible Vision einer erstrebenswerten Zukunft zu liefern.
Warum ist das so? Wenn ich an meinen Schwiegervater denke, an meinen eigenen Vater, also die Wiederaufbaugeneration mit dem Wiederaufbauversprechen auch, wo das eine Selbstverständlichkeit war, dass man, wenn es im Betrieb brummte, auch samstags in die Firma ging. Einfacher gesagt, Zukunft ist nicht mehr so versprechungsvoll, verheißungsvoll, sondern wird eher als bedrohlich empfunden, also so Abstiegsängste bürgerlich Mittelschichten, wo die sagen, Kinder sollen es mal besser haben, haben die Väter gesagt. Heute sagt man eher, Kinder sollen es nicht schlechter haben.
Ja, also in der Tat gibt es natürlich auch gute Gründe, sich Sorgen zu machen. In meinem Buch versuche ich auch, die verschiedenen Schichten dieser Gründe so ein bisschen zu durchleuchten und sowohl ökonomische als eben auch kulturelle Aspekte herauszuarbeiten. Ich meine, der große Elefant im Raum ist natürlich auch der Klimawandel. Es ist völlig klar, dass der Klimawandel, der ja beispielsweise bei unseren Nachbarn in Frankreich sich durch massive Dürren schon auswirkt, dazu führt, dass sich unsere Zukunftsbilder eintrüben. Ich denke, ein typisches Zukunftsbild, was man haben kann, ist eine Zukunft, die auf einen zukommt, die also wie eine Welle oder wie eine Wolke oder ja wie ein Waldbrand auf einen zurollt. Und ich finde es bezeichnend, dass in vielen kulturindustriellen Produkten, also in Blockbuster-Filmen und auch in Online-Serien, solche Formulierungen vorkommen. Denken Sie mal an Games of Thrones, wo es ja heißt, Winter is coming, oder denken Sie an den James-Bond-Film Skyfall, wo es heißt, ja, Storm is coming. Also die Zukunft kommt da irgendwie auf uns zu und wir haben den Eindruck, wir können uns bestenfalls wegducken. Und das Gegenmodell wäre eine Zukunft, die wir bauen, eine Zukunft, die wir gestalten. Und ich denke, Demokratien stehen immer vor der Herausforderung, diesem einen Zukunftsbild irgendwie entgegenzuarbeiten und eben plausible Zukunftserwartungen zu generieren.
Sie sprechen auch von Produktion von Zukunft. Damit ein bisschen Salz in die Suppe unseres Gesprächs bekommt, da kriege ich schon so ein bisschen Bauchschmerzen. Von der Planwirtschaft halten wir aus guten Gründen nichts. Läuft das am Ende, was Sie vorschlagen, auf eine Plandemokratie hinaus?
Ja, in der Tat. Von Planwirtschaft halten wir alle nichts, aber trotzdem finde ich es interessant, wie diese ganze Semantik von Plan und Planen eigentlich völlig kontaminiert ist. Also man könnte ja aus einer liberalen Sicht sagen, Zukünfte sind immer Privatangelegenheit, da muss jeder selber gucken und für Hoffnung sind vielleicht bestenfalls die Theologinnen und Theologen zuständig, aber die Politik soll sich da gefälligst raushalten. Die bereitet nur den neutralen Boden, auf den dann die privaten Bürgerinnen und Bürger ihre je spezifischen Zukünfte entwickeln. Ich glaube, der Klimawandel ist so das Paradebeispiel dafür, dass man sehen kann, dass das sehr, sehr schwierig ist. Und dass natürlich auch die privatisierte Zukunft extrem ungleich verteilt ist. Wir haben ja ganz viele Mechanismen, die dazu führen, dass manche Leute die Zeit immer gegen sich haben und andere Leute sie halt für sich haben.
Also es gibt unterschiedliche Zukunftsverteilungen. Es gibt ja sowas wie Wohlstandsbesitzer, Gesundheitsbesitzer, Immobilienbesitzer, Vermögensbesitzer und alle, die das eben nicht haben.
Ja, und vielleicht gibt es auch sowas wie Zukunftsbesitzer in dem Sinne, dass vielleicht nicht in jedem Fall die aktuelle Situation so bedeutsam ist, sondern eher die Perspektive, die Leute haben. Also als Student hat man ja in der Regel nicht viel Geld und das ist aber gar nicht so problematisch, weil man ja Zuversicht hat und vielleicht das Gefühl, das Ganze führt irgendwo hin. Und ich glaube, für Demokratien ist das sehr, sehr problematisch, wenn dieses Gefühl, das führt irgendwo hin, wenn das fehlt. Und das kann man auch sehen, ne? Also es ist, glaube ich, kein Zufall, dass in Frankreich Eric Zemmour mit seinem Buch über den französischen Selbstmord oder eben in Deutschland Sarrazin mit Deutschland schafft sich ab. Wenn ich das Gefühl habe, die Zukunft rollt nur noch wie eine Welle auf mich zu, ja, dann wächst vielleicht der Wunsch nach dem starken Mann und der autoritären Struktur, die mich irgendwie rettet. Und deswegen ist es, glaube ich, für Demokratien eben ganz zentral, nicht nur in sonntäglicher Rhetorik Hoffnungen einzuklagen, sondern eben ganz konkrete Mechanismen zu finden, um ja ein plausibles Bild von einer wünschenswerten Zukunft zu entfalten.
Gut, das haben wir gelernt in der Pandemie, in der Energiekrise, im Ukraine-Krieg, dass es auch die Stunde des Staates ist, die Stunde auch eines vorsorgenden Staates, damit also auch eines zukünftig planenden Staates. Denn das umgekehrte Bild wäre ja zuversichtslose Demokratien, die erzeugen dann sowas wie Miesepeter, üble Laune, Rechtsaußen, Populisten und sowas wie innere Feinde.
Im schlimmsten Fall ja. Ich glaube, das muss man realistisch sehen. Es gibt da einen Konnex. Ich glaube, das hängt in der Tat zusammen. Und deswegen ist es eben für die Zukunft der Demokratie wichtig, dass die Demokratien auch Zukunftsvorstellungen produzieren, die auch überzeugen. Und ich glaube, da muss man auch in Rechnung stellen, dass es eben technische Utopien gibt, die uns nicht mehr im selben Maße überzeugen. Es ist auch ein gewisses Zukunftsbild an ein Ende gekommen oder hat sich erschöpft. Wo finden wir denn noch begeisterte Visionen einer technischen Zukunft? Nun ja, vielleicht bei Elon Musk, der ja bekanntlich den Mars besiedeln will. Aber ich glaube, dass das sehr wenig Leute überzeugt. Also ich zumindest kenne niemanden, der gerne mit Elon Musk auf den Mars siedeln will. Und ich glaube, das reicht ja bis in unseren Alltag. Also denken wir in das Jahr 2040, kennen wir jemanden, der sich dann auf ein, ich weiß nicht was, iPhone 32 freut oder so? Also diese technischen Versprechungen, die haben, glaube ich, an Anziehungskraft verloren. Und was jetzt gefragt ist, ist eine neue Vorstellung davon, in welcher Gesellschaft wir eigentlich leben wollen und wie wir dorthin kommen.
Wenn es sowas gibt wie ein Recht auf Zukunft, und das hat ja das Bundesverfassungsgerichtsurteil vom März 21 bestätigt, also das Klimazukunftsurteil, ne? Die Schonung künftiger Freiheit verlangt auch den Übergang zur Klimaneutralität rechtzeitig einzuleiten. Dann muss man doch, wenn ich Sie richtig verstehe, Verteilungskonflikte, ne, die ja immer mehr werden, soziale Frage unserer Gegenwart ist das Wohnen. Wer Verteilungskonflikte beherrschen will, muss dann auch über Zukunftsverteilung nachdenken. Also etwas einfacher gesagt und auch in Ihrer Sprache, der muss über sowas reden wie Inflationsbekämpfung, Wohnraum, Zukunft und solche Dinge, ne?
Ja, und vielleicht sogar über so etwas wie ein Mindestvermögen. Also wenn man den Statistiken glauben darf, dann leben ja offenbar in Deutschland bis zu 30% der Bevölkerung von Monatsende zu Monatsende und haben überhaupt keine Rücklagen. Und das ist ja nicht nur ein ökonomisches Problem, sondern auch ein psychologisches Problem. Stellen Sie sich vor, Ihre Waschmaschine geht kaputt oder so und Sie haben gar keine Mittel, um so etwas zu kompensieren. Also ich denke, die Diskussion über die Verteilung von Zuversicht, die ist vielleicht nicht völlig neu und bricht nicht völlig neue Fragen auf, aber sie zeigt alte Fragen vielleicht in einem neuen Licht. Sie macht uns deutlich, dass eben die Verweigerung von Zuversicht oder die Verunmöglichung von Perspektive eigentlich gegen die Menschenwürde verstößt. Ich glaube, das sieht man sehr deutlich, wenn man in die Regionen blickt, wo die Perspektivlosigkeit noch größer ist. Wenn Sie sich erinnern, der arabische Frühling begann in Tunesien damit, dass ein Gemüsehändler sich selbst auf brutale Weise das Leben genommen hat, mit der Begründung, er ertrage die Perspektivlosigkeit nicht. Von diesen Zuständen sind wir in Deutschland weit entfernt, aber ich glaube, es ist lohnend, eine Diskussion darüber zu führen, wie wir es gemeinsam schaffen, auch eine positive Vision von Zukunft zu entwickeln, die dann auch handlungsleitend und motivierend ist. Bei der jüngeren Generation ist, glaube ich, die Angst vor dem Klimawandel tatsächlich groß. Und es ist, glaube ich, wichtig, diese etwas amorphe Angst in eine möglichst konkrete und objektbezogene Furcht zu transformieren, die dann auch handlungsleitend ist.
Herr Henrich, jetzt dürfen Sie mich am Sonntagmorgen nicht so traurig zurücklassen. Sie schreiben davon, dass uns etwas gut täte oder not tut. Das nennen Sie Future Literacy. Das ist in Anlehnung an so einen Begriff wie Media Literacy. Das heißt sowas wie Medienkompetenz. Was wäre denn eine Zukunftskompetenz in Ihren Augen?
Ja, ich glaube, der Grundgedanke ist, dass soziale Schichtung sich auch ganz stark abbildet in unserem Verhältnis zur Zukunft. Also klassischerweise könnte man ja sagen, im europäischen Feudalsystem hat der Adel sehr viel Zukunft und natürlich auch sehr viel Vergangenheit. Der blickt sozusagen Jahrhunderte zurück und kann auch Jahrhunderte vorausblicken, während die Bauern quasi überhaupt keine Zukunft haben. Und ich fürchte, wir kommen jetzt in so eine Art Refeudalisierung von Zukünften. Das heißt, wir haben vor allem in den USA Oberschichten, denen sozusagen die ganze Welt zum Kauf zu Füßen liegt. Und wir haben aber auch Menschen, denen fehlt diese Fähigkeit und diese Möglichkeit, Zukunft zu gestalten. Und Future Literacy würde eben bedeuten, dass man auch in den Schulen vielleicht stärker darauf achtet, Fähigkeiten zu vermitteln, die so etwas wie langfristiges Planen in allen möglichen Lebensbereichen vermitteln und üben.
Was wäre das? Body Awareness?
Ja, Sportunterricht ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel. Also der klassische Sportunterricht besteht ja darin, dass man irgendwie Weitsprung macht und dann wird das irgendwie gemessen und dann bekommt man irgendeine Note. Interessant wäre doch eigentlich im Sportunterricht, die jungen Menschen darauf vorzubereiten, wie sie dann den Rest ihres Lebens ihren Körper pflegen können, gut mit ihm umgehen können. Vielleicht auch, wie man einen Trainingsplan erstellt. Das mag trivial klingen, aber ich höre immer wieder gerade von jungen Frauen, dass der Sportunterricht manchmal als schrecklich empfunden wird. Und vielleicht wäre das Framing, das der Future Literacy, ein ganz guter Ansatz, um mal drüber nachzudenken, wie man vielleicht auch den Sportunterricht zukunftsfähiger gestalten kann.
Kann man ja mal mit anfangen. Zukunftsversprechen, Demokratie. Der Politikwissenschaftler Felix Heidenreich hat ein kleines Buch dazu geschrieben. Nächste Woche erscheint es.